Mr. President, Dr. Biden,
Herr President,
Madam Dr. Biden,
Frau Vice President, Herr Imhoff, Bürger Amerikas und die ganze Welt. Wenn es Tag wird, fragen wir uns, wo wir Licht finden können, in dieser niemals endenden Dunkelheit.
Den Verlust, den wir tragen, ein Meer, das wir durchwalten müssen, wir haben den Bau der Bestie getrotzt.
Wir haben gelernt, dass Ruhe nicht immer Frieden bedeutet.
Wir werden wieder aufbauen, uns versonnen und erholen und jeden bekannten Winkel unserer Nationen und jede Ecke, die unser Land genannt wird.
Unser Volk, vielfältig und schön, wird aufstreben, zerschunden und schön. Wenn der Tag kommt, treten wir uns dem Dunkeln heraus, entflammt und ohne Angst. Die neue Morgendämmerung erblüht, wenn wir sie befeiern. Denn es gibt immer Licht, wenn wir nur mutig genug sind, es zu sehen. Wenn wir nur mutig genug sind, es zu sein.
Ein Gedicht von Amanda Gorman und von ihr vorgetragen bei der Vereidigung des neuen US-Präsidenten Joe Biden. Hallo liebe Hörerinnen und Hörer. Heute freut es mich sehr, einen weiteren Gast in diesem Podcast als Gesprächspartnerin zu begrüßen. Sonja Schlegel. Hallo.
Hallo.
Ja, wir sind auch heute wieder dabei, dieses Gespräch online zu führen. Und deshalb zuerst mal eine Frage, liebe Sonja. Wo bist du denn? Wo erreiche ich denn, dich denn überhaupt gerade?
Ja, du erreichst mich in meinem neuen Zuhause in Burgbrohl. Mhm. Das ist in der Nähe vom Lacher See. Das heißt, ich verbringe einen großen Teil meiner Zeit in Rheinland-Pfalz und gar nicht mehr in Köln, was während der Pandemie sehr viele Vorteile hat.
Ja, kann ich mir vorstellen. Liegt Schnee bei euch denn? Oder?
Auf den Höhen liegt Schnee.
Ja. Bei uns hat es hier in Köln heute geschneit. Ne?
Also, ja, ich hörte es schon.
Ja, viel Wasserschnee, aber immerhin. Ja. Okay, Sonja. Sonja Schlegel blickt auf eine mehr als 40-jährige Berufstätigkeit zurück und ist frisch gebacken im Ruhestand angekommen. Vielleicht kannst du uns einen kurzen Überblick über deine beruflichen Meilensteine geben, denn an denen würden wir uns dann auch entlang dieses Gespräch führen wollen. Vielleicht einfach so mal einen groben beruflichen Überblick, dass man so einen Einblick bekommt, was du gemacht hast.
Ja, ich habe ein sehr bewegtes Leben als Sozialarbeiterin führen dürfen. Ich habe allerdings davor, und das war ja eigentlich so mit unser Anknüpfungspunkt, weil man damals noch lange auf einen Studienplatz für Sozialarbeit warten musste, habe ich 77 angefangen, eine Ausbildung in der psychiatrischen Krankenpflege zu machen. Danach habe ich mein Studium absolviert, eben mit einer Station in der Tagesklinik Alteburger Straße. Anschließend habe ich fast 20 Jahre im Bundesverband Information und Beratung für NS-Verfolgte gearbeitet. Und danach kamen nochmal zwei ganz spannende Jahre. Da habe ich als Geschäftsführerin im Forum für kultursensible Altenhilfe gearbeitet. Das war also auch sehr spannend. Und dann als kleines Sahnehäubchen auf all dem obendrauf habe ich dann ein Programm aufgebaut für die evangelische Gemeinde Köln. Das heißt Herbstgold und ist ein wirklich sehr, sehr schönes, buntes Angebot für Menschen über 60.
Spannend. Das ist ja wirklich ein breites Spektrum, ne, wenn ich das so höre.
Genau.
Ich würde das gerne so ein bisschen sortieren, weil so dieser Hauptinhalt des Podcasts ist ja Psychiatriegeschichte, jüngere Psychiatriegeschichte und so subjektive Sichtweisen, weswegen ich gerne nochmal da nachhaken wollte, wenn du jetzt wirklich an die Anfänge, du hast gesagt, Ausbildung begonnen in der Psychiatrie, als zur Krankenpflegerin. Was gibt es da rückblickend festzuhalten aus der Zeit? Gibt es irgendwas, wo du dich besonders dran erinnerst oder wo du sagen willst, also das war schon nochmal was Eindrucksvolles oder was dich heute, wo du dich auch heute noch dran erinnerst?
Also ich habe das nur sehr relativ kurz, war ich nur in dieser Ausbildung, glaube ich 5 Monate, 6 Monate, aber ich habe da schon eine Lektion sehr eindrucksvoll gelernt. Wir waren die erste Klasse dieser Krankenpflegeschule und es waren eigentlich überwiegend damals ich sage das jetzt mal so, zukünftige Ärztinnen und Ärzte und zukünftige Sozialarbeiterinnen in diesem Jahrgang. Und das war schon mal, glaube ich, ein Novum in dieser Ausbildung. Und von daher hatten wir so einen sehr guten Draht zu den Therapeutinnen und so zu den Ärztinnen und Ärzten und gehörten aber als Berufsgruppe ja zu den Krankenpflegerinnen und Krankenpflegern. Mhm. Und waren sehr alle, glaube ich, auch sehr, sehr beeinflusst von der damaligen Zeit. Das war also 77. Über die Zeit hast du ja wirklich schon sehr eindrucksvoll berichtet. Das heißt, ich hatte vorher schon in einem Erziehungsheim ein Praktikum gemacht und hatte schon so Ideen gehabt, ich würde die Jugendlichen befreien und also so wie der SSK das ja dann eben auch gemacht hat. Und war natürlich schon auch von der Psychiatriereform ein bisschen, hatte ich da Informationen drüber gehabt. Und mit diesem Geist bin ich ja, da ja, eben auf Station gegangen. Und da passierte eben, dass ein Patient zu mir gesagt hat, es ginge ihm sehr, sehr schlecht. Ich war auf dem Weg ins Wochenende. Und ich war ganz besorgt. Also ich war auch sehr jung, 21, war ganz besorgt und voller Mitgefühl und bin dann zu der Krankenschwester gegangen, die gerade Dienst hatte, und habe ihr diesen Patienten nun besonders ans Herz gelegt. Das hat wahrscheinlich für sie niedlich geklungen, weil ich ja eben erst gerade ein paar Wochen in dieser Ausbildung war. Aber sie hat es, glaube ich, nicht so ernst genommen. Und als ich aus dem Wochenende wiederkam, war dieser Patient vom dritten Stock eines Neubaus gesprungen, in der Absicht, sich zu suizidieren. Er hat es tatsächlich überlebt, aber ich war so schockiert und habe dann mich sehr, sehr spontan und sehr voller Empörung dann an die Ärztinnen und Ärzte gewandt und habe also quasi gepetzt. So habe gesagt, ich habe das gesagt und die Kollegin hat sich dafür nicht interessiert und da hat keiner was gemacht. So, und jetzt bin ich dann in folgender Situation eben gewesen, dass mir also dieser Teil der Klinik auf die Schulter geklopft hat und gesagt hat, ja, gut gemacht, Brauner. Und aber die Kolleginnen, mit denen ich eben jeden Tag zusammengearbeitet habe, die waren natürlich stinkesauer auf mich. Und ab da bin ich also auch wirklich nicht mehr sehr freundlich da behandelt worden und habe wirklich keinen Fuß mehr auf die Erde bekommen. Und dann, Gott sei Dank, habe ich dann doch den ersehnten Studienplatz relativ schnell bekommen und konnte mich dann da verabschieden. Und was ich interessant fand, war, dass jemand von dem ärztlichen Personal gesagt hat, das wäre so schade, dass ich ginge, weil genau so Leute wie mich würde man brauchen in der Psychiatrie. Und die Kolleginnen, Krankenschwestern, dann, von denen hat mich dann beim Abschied eine wirklich echt zur Brust genommen und hat mir nochmal erklärt, dass sie in ihrer Ausbildung alle überhaupt 3 Jahre lang nicht den Mund hätten aufmachen dürfen. Und jemand, der gerade ein paar Wochen irgendwie quasi in da reingeschnuppert hat, der hätte schon mal überhaupt den Mund zu halten. Und sie würden eben seit Jahren und seit Jahr ein, Jahr aus, würden sie diesen schweren Dienst versehen. Und das hat mich, ich hab dieser Frau gedankt und habe für diese Offenheit auch. Ja. Und das hat mich sehr, sehr tief beeindruckt.
Ich meine, wie du schon sagtest, ne, du warst ja auch noch jung und das ist natürlich auch, das sind natürlich Anfangserfahrungen in der Psychiatrie, die auch wirklich sich so festsetzen in der Seele und im Gedächtnis. Weißt du oder hast du noch eine Erinnerung, wie insgesamt so die Stimmung damals in der Klinik war? Das war ja eine neue Klinik, also war ja auch extra, nachdem der Brauweiler-Skandal war, ja hochgezogen worden, ich weiß gar nicht, 75, 76 oder so aufgebaut. Hast du überhaupt noch ein Gefühl oder noch eine Erinnerung, wie da so der Geist war? Im Sinne von jetzt, war das ein Ausdruck von Nicht-Fortschrittlichkeit bei den Pflegekollegen? Oder waren da die Ärzte oder Therapeuten oder solche Leute, waren das eher Reformer schon oder so in diese Richtung? Hast du da noch Erinnerungen?
Ja, ich fand, dass das so eine wirkliche Aufbruchsstimmung war. Ich habe eben auch auf einer offenen Station gearbeitet. Ich weiß, ich musste einmal irgendwas abgeben in einer geschlossenen Station. Da fand ich die Atmosphäre auch sehr anders, also viel bedrückender. Und es war schon da so auch diese Idee von multiprofessionellen Teams. Es wurde auch schon so Gleichberechtigung der einzelnen Berufsgruppen probiert, sage ich jetzt mal so vorsichtig. Da war schon wirklich so, dieser Geist war zu spüren. Es war wirklich so eine Aufbruchsstimmung. Die war auf jeden Fall da. Mhm. Und von daher haben wir, ich nenne es jetzt mal jugendliche Intellektuelle, haben uns eigentlich ganz wohl gefühlt da. Aber ich denke, das hat uns eben auch in diesen Konflikt mit unseren Kolleginnen und Kollegen geführt, ja, die so das Gefühl hatten, erstmal, die gehen sowieso wieder, zweitens, die halten sich für was Besseres. So, was ich jetzt im Nachhinein wirklich auch sehr, sehr schade finde.
Ja. Für mich war es auch Ausdruck, also ich habe ja die ähnlichen Situationen so erlebt, auch Ausdruck so dieser ja noch Unklarheit, wo soll die Reise überhaupt hingehen, reformbewegungsmäßig, und man war da irgendwie so, war auch alles von sehr viel Unsicherheit geprägt, will ich eigentlich nur damit sagen. Also klar, dass wir Jungsporne da auch eher vorprächten, aber es sind halt auch besonders schwierige Zeiten gewesen. Es waren ja wahrscheinlich auch Pflegekollegen, die vorher schon in anderen Psychiatrien gearbeitet haben, also nicht ganz frisch angefangen, sodass die auch ihr Päckchen mitgebracht haben. Ich sehe das heute auch ein bisschen versöhnlicher. Damals aber hatte ich da auch wenig Verständnis für deren Haltung. Aber gut.
Ich nehme auch mal an, Klaus, die waren ja vielleicht so doppelt so alt wie ich. Also die waren wahrscheinlich so um die 40 und die sind in ihrer Ausbildung wahrscheinlich ganz anders sozialisiert worden als ich. Ich kam irgendwie so, war schon zweimal Schulsprecherin gewesen und hatte eben irgendwie so die Revolution im Programm. Und so autoritäre Strukturen wie in so einer, früher in so einer Krankenpflegeausbildung gewesen ist, die kannte ich schon gar nicht mehr.
Die haben wahrscheinlich in den 50er Jahren ihre Ausbildung gemacht oder so. Ne?
Genau.
Das war natürlich Horror. Also da möchte ich mich gar nicht hineinversetzen.
Genau.
Das ist natürlich richtig. Ja, du hast dann, wie du eben schon sagtest, dann einen Studienplatz bekommen und warst dann auch ein bisschen froh, habe ich das richtig verstanden, da dann deinen Weg zu gehen? Oder wie war so die Verabschiedung da aus diesem Klinikmilieu?
Ja, wie gesagt, das war mit einem lachenden und einem weinenden Auge. Ich fand das eigentlich alles hochspannend und hochinteressant. Also das ich glaube, ich gehörte auch zu dieser ganz großen Gruppe von Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeitern, die eigentlich so Psychotherapeuten hätten werden wollen und wo das aber irgendwie nicht gelangt hat irgendwie für das Medizin- oder das Psychologiestudium. Und von daher hat mich eben diese ganze Abteilung psychische Erkrankung und so, das fand ich total spannend und interessant. Und heute denke ich manchmal, es wäre eigentlich unglaublich wichtig, dass jeder, der soziale Arbeit studiert, wenn der mal zumindest mal einen Monat in irgendeiner Form von psychiatrischen Einrichtungen arbeiten würde, weil sie oder er im Laufe seines Berufslebens, ich sag mal, zu 90% damit zu tun hat.
Ja. Du meinst auch in anderen Bereichen? Also nicht nur, wenn man in der Psychiatrie bleibt. Ne?
Nein, wenn du im Jugendamt arbeitest, hast du unheimlich viel mit traumatisierten Eltern zu tun, mit psychisch kranken Eltern. Ne? Und wenn du dann gar keine Ahnung von Krankheitsbildern hast, und das erfährst du heute nicht mehr automatisch im Studium.
Du hast da haben sich auch unsere Wege gekreuzt, nachdem du dann das Studium war da ja damals noch ein bisschen anders strukturiert. Am Ende dann des Studiums musste man dann ja so ein Praxisjahr, wie ist das damals,
Anerkennungsjahr,
genau. Machen. Ja, und da bist du in der Tagesklinik in der Altenburger Straße gelandet.
Genau.
Da haben sich unsere Wege ja auch dann irgendwann gekreuzt. Würdest du denn sagen, das war dann ein guter Ort für dieses Jahrespraktikum?
Also ich habe das, ich habe das 2 Jahre gemacht, weil ich war zu dem Zeitpunkt alleinerziehende Mutter und habe das nicht ganz täglich machen können und deswegen musste ich halt 2 Jahre machen. Ich bin unglaublich dankbar dafür, weil ich finde, das hat mir so ein gewisses Standing gegeben für mein weiteres Berufsleben, um einmal überhaupt mit Menschen, also zu lernen, wie gehe ich auf Menschen zu, die mir komplett fremd sind, aber vor allen Dingen, um zu lernen, wie gehe ich auf Menschen zu, die große Schwierigkeiten haben, die große psychische Probleme haben. Das ist nämlich nochmal wieder ein ganz anderes Ding, finde ich. So, und deswegen war es für mich eine sehr, sehr gute Grundlage für mein ganzes Berufsleben. Es war aber auch eine wirklich schwere Zeit, wirklich, wirklich sehr, sehr herausfordernd für mich.
Diese Tagesklinik hatte ja so einen etwas fortschrittlicheren Ruf, wenn auch in bestimmten Kreisen das so als elitär empfunden wurde, aber es war ja doch schon interessant und ein sehr guter Standort auch der Klinik mitten in der Kölner Südstadt. Ich meine, das war ja für Psychiatrie schon was sehr Ungewöhnliches. Es war ja keine kleine Wohngemeinschaft, sondern es war tatsächlich eine Klinik, die auch heute noch existiert. Hast du davon was gespürt, von dieser Besonderheit in deiner Arbeit, in deiner Zeit dort?
Wobei ich sagen muss, dass es ein bisschen so, also dass es lange Zeit so war, dass die ganze Kultur mir doch so verwirrend war, dass ich wirklich sehr lange gebraucht habe, mich so zu orientieren. Und viele Sachen, darum war für mich oder ist für mich der Podcast so unheimlich spannend. Viele Sachen in ihrer Bedeutung habe ich eigentlich erst so im Laufe der Jahre und im Nachhinein verstanden. Ja, ja. Und dadurch hat sich so ein bisschen da auch so was ergeben, dass ich habe das immer so für mich dann die jüngste Lehrerin im Internat genannt. Also dass ich auch da wieder das Gefühl habe, ich habe viel diskutiert, viel hinterfragt, viel auch, ich meine, wir zwei haben uns ja auch immer gut in die Haare bekommen, ne? Weil ich auch, glaube ich, viel nicht verstanden habe und das kam wirklich erst hinterher, wie wichtig das ist, dass diese psychisch labilen Patienten wirklich so einen Rahmen haben, in dem sie sich gehalten fühlen. Also ich bin immer noch so gegen alle Formen von Struktur, habe ich so als Paternalisierung eher empfunden und bin dagegen so angerannt und habe so gesagt, warum dürfen die denn nicht und warum tretet ihr denen so auf die Füße und so. Das erinnere ich sehr stark, habe mich auch viel mit den Patientinnen und Patienten so identifiziert und und was mir auch so im Nachhinein eben erst klar geworden ist, ist, wie viel solche Erkenntnisse auch mit dem Zeitgeist zu tun haben. Mhm. Also sag es mal konkret. Ja. Wir hatten eine Patientin, das war ja, ich sag dir nochmal die Zeit, das war von 86 bis 88, weil das muss man wirklich so auch zeitlich einordnen. Wir hatten eine Patientin, die von einem Missbrauch berichtet hat, von dem Missbrauch ihres Bruders an ihr. Und ich weiß, die Tagesklinik ist ja so analytisch, psychoanalytisch orientiert gewesen. Und ich weiß, dass wir da in der Teamsitzung sehr stark irgendwie gesagt wurde, ja, und das ist eher so eine Fantasie von ihr und so. Ne? Ich glaube, das würde heute, wenn heute eine Patientin sowas berichten würde, würde das nicht mehr passieren. Sondern der würde man das glauben. Ne? Ja. Aber 86 waren die Kenntnisse über sexuellen Missbrauch noch lange nicht so, wie sie heute sind.
Ne?
Also da war das noch unglaublich.
Unglaublich.
Heute weiß man, dass sowas unter Geschwistern in allen Spielarten ja vorkommt. Und man weiß, dass ein Betroffener teilweise bis zu 7 Personen ansprechen muss, bis ihm geglaubt wird.
Ich kann mich gut erinnern an die Zeit. Da war das ja noch völlig tabuisiert oder passte irgendwie nicht in diese, wenn man psychisch krank war, dass man dann so Erlebnisse oder dass das vielleicht sogar eine Reaktion auf diese Missbrauchsgeschichten war, das war ja da überhaupt noch nicht gängig. Also so.
Genau.
Ne? Also
genau.
Das ging ja darum, gerade wenn man so eine psychoanalytische Sicht hatte, ja immer um ganz viel frühere Zusammenhänge, die da natürlich überhaupt nicht griffen. Ja, das kann ich gut verstehen. Und wie hast du dir denn da, ich sag jetzt mal, Gehör verschaffen können im Team oder bei den anderen? Also hast du das irgendwie. Ja, oder war das irgendwie ein Thema?
Ja, also da kam dann teilweise auch wieder nochmal diese sehr einprägsame Erfahrung aus meiner ersten Psychiatriezeit zum Tragen. Aber teilweise eben auch ein bisschen ist der Schuss dann nach hinten losgegangen, dass es schon auch Momente gab, wo ich mich dann eher nicht getraut habe, so stürmisch und bestimmt aufzutreten wie damals. Also ich hatte meine Lektion gelernt und ich hatte meine jugendliche Unbefangenheit im Grunde genommen auch schon verloren und war vorsichtiger geworden und wusste ja auch, wenn ich es mir mit euch allen versaue, dann habe ich eine lange Zeit durchzuhalten, bis ich diese 2 Jahre um habe. Und von daher habe ich eben an manchen Stellen, wo ich vielleicht dann im Nachhinein gesagt hätte, hier hätte ich durchaus vehementer auftreten sollen, habe ich dann doch schon mal auch eher den Mund gehalten.
Aber ich denke mal so heute, aber das denke ich eigentlich schon länger, ist natürlich auch Aufgabe dann von Leuten, die da eben mehr Erfahrung haben, auch die Stimmen von denjenigen im Team mehr herauszufordern oder nachzufragen, die eben in der Hierarchie, sage ich jetzt auch mal, nicht so da eigentlich an dem Punkt sind, dass sie von sich aus einfach die Dinge sagen, die sie erleben oder denken, sondern das muss natürlich auch ein Klima sein, in dem so Leute, so sagen wir mal, in der Ausbildung befindliche Leute oder andere sich trauen, das zu sagen. Ne? Also ich kenne das die Gegenentwicklung dann später in der Gemeindepsychiatrie, in den außerklinischen Einrichtungen, da hat man dann immer so ein bisschen zynisch gesagt, hier ist der Zivi der Chef. Ne? Also das war so, aber eigentlich trotzdem ein gutes Bild dafür, dass das ja wichtig ist, die verschiedenen Stimmen, die dann in so einem Team sind, auch zu hören. Aber das muss natürlich auch ein Klima sein, wo das gefördert wird. Also will ich eigentlich nur so ein bisschen zur Entlastung sagen, weil das kann man ja auch nicht von Leuten verlangen, die da frisch und auch in anderen Zwängen sind, wenn sie da ihre Ausbildung auch beenden müssen und so weiter. Ne? Aber es ist interessant, dieses Beispiel ist sehr, sehr interessant.
Aber ich kann das auch nur noch mal wiederholen, dass ich wirklich so viel gelernt habe, dass ich bis heute davon profitiere. Ich arbeite ja auch als Supervisorin zum Beispiel und habe gerade noch in einer Supervision eben erzählt, wie wichtig das ist, dass so ein multiprofessionelles Team, dass sie eben quasi die einzelnen Fragmente dieser Patienten in diesen Teamsitzungen irgendwie so zusammenfügen. Ja. Ja, also, und das ist ja nun jetzt wirklich 40 Jahre her, dass ich das gelernt habe. Und ich habe auch gerade von diesen vielen, vielen Supervisionen, das muss man wirklich sagen, das ist schon sehr besonders gewesen, dass wir sehr viele Supervisionen hatten. Unterschiedlichster Art, und da habe ich einfach wirklich sehr viel gelernt.
Ich finde das unheimlich spannend, was du da erzählst, weil wir hatten ja in zwei Folgen auch, hatte ich ja mit Carmen Thomas gesprochen, und die hat ja auch gesagt, dass diese Erfahrungen, und sie hat ja noch nicht als Psychiatrie-Fachfrau da gearbeitet, sondern als Journalistin, dass das eine ganz prägende Zeit war, die sie heute noch in ihrem neuesten Buch, was sie da gerade veröffentlicht hat, auch die Grundlage praktisch ist, diese Erfahrung mit der Psychiatrie und auch, dass die da schon viel mehr Ausbildung, Supervision und Fortbildungen hatten und so, dass das selbst sie in einem völlig anderen Berufsfeld ihr Leben lang geprägt hat. Das fand ich schon auch eine interessante, wenn ich das jetzt von dir höre, auch interessant. Ne? Dass das so. Ich habe immer gedacht, das hängt damit zusammen, weil man da noch jung war und da einfach das die ersten Erfahrungen waren oder so. Aber vielleicht sind es ja auch nochmal spezielle Umgangsweisen, die einen da so in Erinnerung bleiben oder prägen. Ne?
Ja, und dann kommt dazu, dass ich ja, da kommen wir ja auch gleich noch zu, dass ich ja in meinem gesamten Berufsleben letztendlich diesem ganzen Spektrum an, was ich da so komprimiert in zwei Jahren erlebt habe, diesen Spektrum an Menschen mit den unterschiedlichsten Beeinträchtigungen und Störungen, allen wieder begegnet bin. Und dann eben sag ich mal, die Irritation nicht so groß war, weil ich konnte viele Sachen viel schneller einordnen.
Ja, verstehe.
Und deshalb war das einfach ganz großartig. Und ich konnte auch von dem, ich nenne das jetzt mal so Handling, was ich gelernt habe, sehr gut profitieren. Ja, ich sag mal ein Beispiel, was mir gerade so durch den Kopf geht. Da war ja immer so eine Zuständigkeit für eine Patientin oder einen Patienten, und da war ich mit dem ärztlichen Kollegen, eine neue Patientin aufnehmen. Ja, dann haben wir mit der zusammen gesprochen, und dann ist mir irgendwas runtergefallen. Und dann, das wirkte dann so ein bisschen ungeschickt. Und dann hat mir der Kollege hinterher gesagt, und da denke ich auch sehr oft noch dran, das wäre sehr gut gewesen, dass mir was runtergefallen wäre, weil das würde der Patientin zeigen irgendwie, dass wir eben auch nur Menschen wären und uns könnte sowas auch passieren und wir müssten uns da nicht, also sie müsste sich für sowas nicht schämen und es gäbe Therapeuten, die würden sowas ganz bewusst einsetzen. Ach, ja. Und da ich jetzt mal also auch jemand bin, dem sowas durchaus öfter passiert, ne, beruhige ich mich dann immer und denke, oh, das ist gut. Ne? Die Frau hat so wenig Selbstbewusstsein, der tut es gut irgendwie, wenn sie sieht, ich stolper über ein Kabel oder ich komme mit der Technik nicht klar. Ja, das macht mich dann schon direkt stutzt mich irgendwie auf eine Augenhöhe viel mehr. Und solche Dinge habe ich alle in diesen 2 Jahren gelernt.
Ja, du bist dann da weg und hast eben auch schon kurz angedeutet, bist dann, ja, praktisch gab es den Verband noch nicht, wie du mir erklärt hast, aber in den Bundesverband NS-Verfolgter gelandet, beziehungsweise in dieses Spektrum von Arbeit.
Genau.
Wann war das ungefähr?
Ich weiß, ich meine 89. Ich meine, es wäre 89 gewesen. Und bis zur Gründung des Bundesverbandes war es halt so eine Vorstufe, das hieß dann auch schon Informations- und Beratungsstelle für NS-Verfolgte und war aber damals noch quasi ein Projekt vom Verein LD-Haus. Und dann kam es eben erst zu dieser Vereinsgründung. Genau. Und ich war für die, und es ging darum, das muss man vielleicht auch noch kurz sagen, es ging darum, quasi für Menschen, die bisher, für Überlebende der NS-Verfolgung, die bisher keine Entschädigung erhalten haben, die zu beraten, was es für Möglichkeiten gibt, aber auch der Politik die Gruppen zurückzumelden, die quasi vergessen worden sind. So. Also es war so eine Arbeit, wo es eigentlich eben nur sehr, sehr peripher darum ging, wie leben diese Menschen, wie geht es denen heute, sondern es ging mehr darum, die müssen anerkannt werden und die müssen Entschädigung bekommen. Ich kann ja mal so ein paar Gruppen aufzählen. Dazu gehörten zum Beispiel die Opfer der NS-Militärjustiz, das heißt, das waren vor allen Dingen eben Deserteure. Dazu gehörten eben die Sinti und Roma, die sehr, sehr oft leer ausgegangen sind und auch immer noch in sehr prekären Situationen lebten. Dazu gehörten die ganzen Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter. Natürlich die Menschen, die nach den Nürnberger Gesetzen verfolgt waren und die fälschlicherweise immer als Halbjuden bezeichnet werden. Aber auch sehr, sehr viele jüdische Überlebende, sehr viele Kommunisten. Und das sind so gerade mal so die Gruppen, die mir so einfallen, weil man hat gesagt, die müssen entweder politisch, rassisch oder religiös verfolgt werden. Und da sind ja dann diese ganzen Krankenmorde und Zwangssterilisierungen, bis auf die Sinti und Roma, da konnte man noch sagen, die sind rassisch verfolgt worden und aus bei denen sehr, sehr viele Sinti und Roma sind zwangssterilisiert worden, habe ich auch viele kennengelernt.
Ja, wir kommen mal wieder zu unserem Musikteil. Christian hat diesmal sehr, sehr interessante Bezüge hergestellt. Leider zuletzt auch zur ganz aktuellen Covid-Situation. Lass mal hören, was gibt's?
Ja, okay, Klaus. Also die Corona-Problematik macht natürlich auch nicht vor der Popmusik und ihren Akteuren Halt. Und wir dürfen gespannt sein, welche Songs und Geschichten dazu noch geschrieben und gesungen werden. Den Anfang haben ja schon die Rolling Stones mit ihrem Song Living in a Ghost Town gemacht. Sie waren es im Übrigen auch, die den ersten Hit für eine Künstlerin geschrieben haben, die zu Beginn ihrer Karriere gerade mal 17 Jahre alt war und die nach einem bemerkenswerten Leben voller Höhen und Tiefen im Frühjahr letzten Jahres schwer an Covid-19 erkrankte. Die Rede ist von Marian Faithfull, in jungen Jahren eine magersüchtige Klosterschülerin, dann mit 17 das schöne Gesicht der Londoner Popszene, Freundin von Mick Jagger und Muse der Rolling Stones. Marian wurde 1946 in London als Tochter einer österreichischen Aristokratin und eines britischen Geheimdienstoffiziers geboren. Durch Zufall kam die damals 17-Jährige im Jahr 1964 auf einer Party in Kontakt mit dem damaligen Stones-Manager Andrew Oldham und dem britischen Künstler John Dunbar, den sie wenig später heiratete. Eine kurze Ehe allerdings, denn schon 1967 verließ sie ihren Ehemann trotz des gemeinsamen Sohnes, der 1965 geboren wurde. Über den Stones-Manager Oldham war Marian 1964 auch in Kontakt mit den Rolling Stones gekommen. Diese begannen ihre Karriere gerade mit Coversongs anderer Künstler und Mick Jagger und Keith Richards erste gemeinsame Eigenkomposition mit dem Titel As Tears Go By wurde dann im gleichen Jahr für Marian Faithfull der Beginn ihrer Karriere als Musikerin. Dabei waren sich Marian und Mick Jagger in den Folgejahren allerdings nicht nur künstlerisch näher gekommen. Schon in dem Song Let's Spend the Night Together hatte Mick Jagger seine Begeisterung für die junge Londonerin musikalisch zum Ausdruck gebracht. Der Beginn ihrer 4 Jahre dauernden Liebesbeziehung im Jahr 1967 war dann allerdings der Beginn einer künstlerischen und menschlichen Achterbahnfahrt. Drogengebrauch, Skandale und eine missglückte Schwangerschaft endeten 1969 in einem Selbstmordversuch in Australien. Nach der Trennung von Mick Jagger im Jahr 1971 lebte Marian 2 Jahre als Obdachlose auf den Straßen des Londoner Stadtteils Soho und verliert in dieser Zeit auch das Sorgerecht für ihren Sohn. Depressionen und die Abhängigkeit von Heroin oder Schlafmitteln sind in den folgenden Jahren ihre Begleiter. Mehrere Entzüge und Krankenhausaufenthalte folgten. Ende der 70er Jahre aber schafft sie die Wende. Ein Reporter schrieb später über sie: Marian zeigt eine Traurigkeit, die durch Optimismus gemildert und eine Verzweiflung, die durch Humor gerettet wurde. Offensichtlich waren es diese Eigenschaften, die ihr zu einem künstlerischen Neubeginn halfen. Gezeichnet vom exzessiven Lebensstil, mit einer rauchigen und brüchigen Stimme veröffentlicht sie 1979 das Album Broken English, dessen Umsetzung ihr nach eigenen Aussagen das Leben gerettet hat. Der Titelsong ist von ihr selbst geschrieben und inspiriert durch die RAF-Terroristin Ulrike Meinhof. Dieser Titelsong und der ebenfalls auf dem Album gesetzte Song The Ballad of Lucy Jordan bringen sie wieder zurück auf die internationale Bühne und in die Popcharts. Ihre Suchtprobleme bekommt sie erst viele Jahre später in den Griff, unter anderem mit einem Aufenthalt in dem von Eric Clapton gegründeten Crossroads Rehabilitationszentrum für Suchtkranke auf der Insel Antigua. Dafür machen sich mehr und mehr die körperlichen Folgen ihrer Suchtproblematik bemerkbar. Sie ist HIV-positiv, laboriert an einer Hepatitis-Infektion und erkrankt später noch am Brustkrebs. All das kann sie aber nicht hindern, sich auch noch einmal in anderer Weise künstlerisch auszuzeichnen. Sie hatte schon früh in mehreren Filmen ihr schauspielerisches Talent bewiesen. 2007 spielt sie dann in der Tragikomödie Irina Palm, eine warmherzige Witwe, die in einem Sexclub Geld verdienen muss und erhielt dafür bei der Welturaufführung auf der Berlinale 20 Minuten Stehapplaus. Ihr nächstes und vielleicht letztes musikalisches Vermächtnis ist das Album She Walks in Beauty, übersetzt also Sie geht in Schönheit. Es erscheint im April dieses Jahres und wurde kurz vor und während des ersten Covid-19-Lockdowns zusammen mit Freunden und Familienmitgliedern aufgenommen, bevor Marian selbst infiziert wurde und fast an der Erkrankung starb. Das durch die Erkrankung bedingte Lungenemphysem und Schäden an ihrem Kurzzeitgedächtnis lassen leider auch ihre zukünftige Karriere als Sängerin fraglich erscheinen. Auch wenn die Zeit mit den Rolling Stones nur einen kleinen Teil der künstlerischen Vita von Marian Faithfull widerspiegelt, möchte ich trotzdem bei dem heutigen Musikbeitrag in das Jahr 1969 zurückgehen und auf ein Stück zurückgreifen, welches unmittelbar mit ihrer Person und ihrer Lebensgeschichte verbunden ist. Sister Morphine, ein Stück von ihr selbst, Mick Jagger und Keith Richards geschrieben, beschreibt in der Ich-Form das Flehen eines Morphiumabhängigen auf Erlösung durch den nächsten Schuss. Mit der zerbrechlichen Stimme von Marianne und dem klagenden Gitarrenspiel der Stones und Ry Cooders wird es zum traurigen Abgesang auf die falschen Versprechen der Geschwister Morphin, Kokain und Heroin. Aufgrund seiner offenen und realistischen Beschreibung der Morphiumabhängigkeit stand es allerdings in einigen Ländern auf dem Index, wurde aber 1971 noch einmal von den Stones selber auf der LP Sticky Fingers vertont. In einer Zeile heißt es: Turn my nightmare into a dream. Es könnte die Überschrift über einige Kapitel aus dem Leben von Marian Faithfull sein.
Tell me, Sister Morphine, when are you?
So, liebe Hörerinnen, alle Hintergrundinformationen im Podcast-Blog und in YouTube. In der nächsten, 10. Episode wird es den zweiten Teil des Gesprächs mit Sonja Schlegel geben. Sie wird uns einen Einblick in das Kapitel von dem Nationalsozialismus verfolgten Krankenschicksale geben und wie sie Jahrzehnte später noch für ihre Anerkennung als Opfer kämpfen müssen, aber dabei, wie ich finde, auch etwas ungemein Stolzes zeigen. Das Gespräch haben wir am Sonntag, den 24. Januar 2021 geführt. Besonderen Dank fürs Zuhören heute, denn ich finde, es ist insgesamt eine etwas düstere Episode geworden. So als ob die Viren so langsam auch unsere Seele erreicht haben. Aber dagegen werden wir uns wehren, versprochen. Oder, wie es Bob Dylan in dem Stück Romance in Durango auf dem Album Desire sagt, The way is long, but the end is near. Wir hören uns wieder in 14 Tagen. Bleibt gesund, zuversichtlich und uns treu. The way it is long, but the end is near. Already the fiesta has begun.